Der entscheidende Punkt bei den russischen Einflussoperationen ist, dass sie alle gesellschaftlichen Bereiche gezielt adressieren. Was uns nicht klar ist, dass diese russischen Einflussoperationen alle gesellschaftlichen Gruppen angreifen, also auch Anhänger der Grünen, auch Anhänger der SPD, auch Anhänger der CDU werden von russischen Einflussoperationen angegriffen und manipuliert. Also es gibt Zahlen von befreundeten Nachrichtendiensten, die sagen, es sind mindestens 9.000 russische hauptamtliche Einflussagenten in Deutschland, denen ihre Aufgabe ist, nicht hier Anschläge oder Sabotage zu machen, sondern unsere Meinung zu manipulieren, uns zu spalten.
Guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Heute gibt es den zweiten Teil des Gesprächs mit Peter. Es geht um Indivisible, auf Deutsch unteilbar, einer Graswurzelbewegung aus Amerika. Und wie man jetzt als Demokrat in Amerika mit Trump umgehen kann oder sollte. Ist diese Bewegung auch auf uns übertragbar? Da würde mich auch die Meinung der Hörerinnen und Hörer interessieren. Es ist eine spannende Diskussion. Was können wir in Deutschland tun? Auf jeden Fall müssen wir aus der digitalen Welt in die reale Welt kommen, vor Ort. Peter, eine Sache fand ich total spannend. Du hast mir was erzählt über, und das habe ich mir aufgeschrieben, Indivisible. Das ist was aus Amerika. Total coole Geschichte.
Ja, also das ist eine Graswurzelbewegung, eine von vier großen Graswurzelbewegungen, die ich mir angeschaut habe. Und ich fand das eben ganz spannend, weil jetzt, ich kann diese Bundesstaat nicht aussprechen.
Massachusetts.
Genau.
Habe ich auch
Genau.
Probleme.
Genau. Und es war im Prinzip, wie bin ich darauf gekommen? Also es gibt ja die große Debatte jetzt in den USA, wie geht die Demokraten, wie geht die Opposition mit Trump um? Und es gibt eine lange Debatte, soll man jetzt große Proteste machen, ist das nicht eher gefährlich? Ist sogar teilweise, man hat auch teilweise Angst, dass wenn es jetzt große Proteste gegen Trump gibt, dass Trump das nutzen wird. Er hat ja diese gewaltbereiten Gruppen, diese Proud Boys und Oathkeeper und wie sie alle heißen, die ja jetzt schon Gewalt für Trump ausgeübt haben, 2021, bei dem Sturm auf das Kapitol, und die er jetzt ja begnadigt hat. Das heißt, er hat ihnen ja quasi einen Freifahrtschein gegeben, hat ihnen gesagt, wenn ihr in meinem Namen Gewalt ausübt, werdet ihr nicht dafür verfolgt. Ihr könnt Leute umbringen. Die haben ja Polizisten getötet. Man muss sich das mal vorstellen. Und ich meine, Copkiller in den USA ist eine Sache. Und Trump sagt, nö, das könnt ihr machen. Wenn ihr es für mich macht, seid ihr straffrei. Und deswegen hat jetzt die demokratische Opposition lange diskutiert, ist es gut, ist es falsch, wenn wir unsere Leute auffordern, große Massenproteste gegen Trump zu machen. Und wir werden jetzt ja die Folgen von Trumps Politik, das ist jetzt noch harmlos, diese Massenentlassung, das betrifft jetzt erstmal Beamte, aber diese Zollpolitik, das wird große, nicht nur große Entlassung, Arbeitslosigkeit, das wird auch zu großem Elend führen. Und irgendwo werden die Leute, die breite Bürgerschaft ja irgendwann sagen, uns reicht das jetzt, wir wollen das nicht mehr. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt in die Richtung geht, was viele befürchten, dass Trump jetzt Strukturen aufbaut, wodurch er verhindern kann, dass er nochmal die Macht verliert. Ja, ich meine, ihr redet ja auch schon von der dritten Amtszeit. Ja, auch wenn das nur ein Witz ist, aber man muss das ja,
Kaiser
muss da auf.
Trump,
Genau.
Papst Trump.
Was ist jetzt der richtige Weg, der Papst Trump, genau. Was ist der richtige Weg für die Opposition? Und das wurde lange diskutiert und dann hat man, es gibt so eine Strategie, wir lassen uns einfach überrollen. Tatsächlich ist das eine Strategie, es wird tatsächlich so gesagt, lassen uns überrollen und wir machen nichts, ducken uns jetzt einfach, lassen Trump einfach so die Macht ergreifen und dann kommen ja nächstes Jahr sind die Zwischenwahlen und dann wird er die Zwischenwahlen verlieren und dann können wir langsam wieder uns die Macht zurückholen. Das ist so eine Strategie. Und die andere Strategie ist zu sagen, nein, wir müssen jetzt breit in die Öffentlichkeit gehen. Und wir haben jetzt erlebt, es gab einmal jetzt vor einigen Wochen große Proteste gegen Trump und da gab es eine Aktionsplattform. Ich gebe dir das nochmal, dann kannst du das auch nochmal in die Shownotes nehmen. Da gab es dann eine große Karte der USA und da gab es dann Tausende von Events, die an dem Tag stattfanden, Proteste gegen Trump. Und da konnte man dann draufklicken, da hat man gesehen, welche Organisation steckt dahinter und was machen die, wo ist das, wie viel Uhr kann man sich treffen. Das war also erstmal, diese Plattform ist schon mal genial, also dass du einfach siehst, wo ist das. Ne? Ich kann jetzt gucken in meiner Stadt, in meinem Stadtteil, in meiner Straße, sind da Proteste, wann sind die, wo kann ich da hingehen. Und dann habe ich dann draufgeklickt, habe immer wieder diese Indivisible Bewegung gefunden. Die war bundesweit. Die war sogar in Bundesstaaten, wo die Republikaner sehr stark sind. Dort sind auch vor Ort in Texas oder also in wirklich in tief Republikaner Gebieten sind auch Protestbewegungen, die dagegen sind. Und dann habe ich mir dieses hier in Massachusetts, habe ich mir mal dann angeguckt. Das fand ich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also diese Graswurzelbewegungen sind in der ersten Amtszeit Trumps entstanden. Und die haben auch gemerkt, dass sie alleine als kleine Gruppen keinen Erfolg haben und haben sich vernetzt. Und die arbeiten im Prinzip mit einem sehr, sehr interessanten System. Also die haben in den Bundesstaaten jeweils ein Aktionsbüro und die liefern dort Ressourcen. Also auf Bundesstaatenebene in den USA haben die dann, sammeln die zum Beispiel Fachwissen, da haben die dann Dokumentationen, da haben die Anwälte. Wenn du Probleme hast, hast du dort eine Rechtsberatung und solche Ressourcen haben sie einfach, die dir helfen. Und dann gehen die hin und die gehen jetzt in den einzelnen Städten. Ist jetzt ein Ärgernis. Sagen wir mal, irgendwo soll eine Schule geschlossen werden oder irgendwo gibt es Probleme mit dem Krankenhaus. Krankenhaus, irgendwie passiert was mit, dass die bestimmte Patienten nicht mehr versorgen. Also ein Thema, was die Leute konkret betrifft. Dann machen die dort ein Aktionskomitee, gehen dort mit Leuten hin, sprechen dort in Nachbarschaft. Wen regt das auch auf? Wer hat hier auch ein Thema damit, dass diese Schule geschlossen wird? Was gar nicht nötig wäre, weil Geld ist eigentlich da, aber das Geld wird irgendwas anderes ausgegeben. Es wird etwas getan, was den Bürgern nicht passt. Bürger sind böse. Man geht hin, spricht mit den Leuten, wer hat Lust mitzumachen? Und dann fängt man erstmal ganz einfach an, man macht erstmal einen Protest. Der Protest hat erstmal den Sinn, dass man sieht, öffentlich, wir sind dagegen. Und dann stellt man sich dann vor die Schule, samstags nachmittags, vereinbarte Uhrzeit, und dann geht man einfach hin, bastelt sich Schilder und sagt, wir wollen nicht, dass diese Schule schließt. Und dann sind da erstmal 10 Leute, dann kommen andere vorbei, sagen ja, eigentlich habt ihr recht, das ist richtig, das regt uns auch auf. Dann sagen wir, machen nächste Woche nochmal ein Treffen. Dann sind dann plötzlich 30 Leute. Dann irgendwann sind da 100 Leute. Und dann hast du die Leute zusammen und dann überlegt man, was können wir jetzt machen? Jetzt machen wir eine Petition. Jetzt schreiben wir den Stadtrat an und sagen, wir sind nicht, jetzt machen wir eine Unterschriftenliste. Jetzt geht mal jeder in seine Straße und sammelt Unterschriften. Und diese Tools, wie man das dann macht, das hat eben diese Invisible, haben da, sagen wir mal, so Handbücher für geschrieben, wie das funktioniert. Und dann ist das also immer projektbezogen. Also ein Thema, nicht irgendwie abstrakt, wir sind für die Demokratie, sondern die Schule wird geschlossen. Wir wollen, dass die Schule offen bleibt. Zack, so. Und dann wird gesagt, so, der und der Plan, also erstmal Protest sammelt Leute, macht sichtbar. Zweitens, wir werden politisch aktiv, wir machen was dafür. Und dann haben die Anwälte, die dafür kämpfen, dass es durchgeht. So, und dann haben die Leute am Ergebnis, am Ende eines Prozesses, der vielleicht 3 Wochen dauert, also eine beschränkte Zeit, das ist ganz entscheidend, eine beschränkte Zeit, haben die ein Ergebnis, einen Erfolg.
Können wir das irgendwie für uns übernehmen? Also der Punkt hier ist ja, dass die Lage etwas anders ist und dass viele Leute jetzt gar nicht sich betroffen fühlen, zum Beispiel durch die russische Aggression, durch diese ganze Cybertätigkeit. Irgendwie scheint ja die Mehrheit das nicht zu registrieren, also nicht im
Ja,
Ansatz zu
weil sie auch nicht
registrieren.
betroffen sind. Weil sie
Ja,
nicht
aber
betroffen sind.
trotzdem ist
Und
es
das
ja
ist.
auch für uns so wichtig, dass wir in die Breite kommen, dass wir mehr werden, dass wir auf die Straße kommen.
Es ist also der Punkt, wenn Sie dann diese konkrete Aktion abgeschlossen haben, dann geht man auf die Leute zu und sagt, wie war das für euch? Was für ein Gefühl habt ihr dabei? Und die Leute sagen, wir haben das erste Mal das Gefühl gehabt, dass wir irgendwas bewirkt haben, weil wir diese Schule gerettet haben. Also konkrete Dinge sind immer wichtig. Nicht abstrakt, wenn wir jetzt sagen, wir müssen die Demokratie retten oder wir müssen irgendwie die Ukraine retten, das ist zu abstrakt, das ist zu weit weg von der Lebenswirklichkeit. Also die haben so wirklich angefangen und haben dann nach so einer Aktion gesagt, so Leute, habt ihr nicht Lust, dran zu bleiben? Ihr habt jetzt einmal den Erfolg gehabt, wollt ihr nicht noch mehr? Und dann ist von diesen Leuten, die da mitgemacht, von den vielleicht 300 Leuten, die mitgemacht, das ist die Hälfte oder ein Drittel, die sagen, ja, das hat jetzt, ich habe das Gefühl, das ist wichtig. Ich habe das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass ich was tun kann, dass ich was bewirken kann. Und diese Leute haben die dann genommen und haben gesagt, wir machen jetzt was weiteres. Und dann haben die Folgendes, dann haben die so eine strategische Reserve. Die Leute, die dann Interesse hatten, haben sich dann weitergebildet, haben also gelernt, wie kann ich Protest, wie melde ich eine Demo an? Was ist sowas, so die praktischen Dinge. Und die waren eine strategische Reserve. Und jetzt ist in der Nachbarort, hat es ein Problem gegeben. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt dahin und unterstützen die. Und dann hast du nämlich für so eine Geschichte plötzlich nicht 100 Leute da stehen, sondern 2000. Und wenn du da 2000 Leute stehen, das kommt in die Medien. Das ist ein großer Protest. Und dann können die zum Beispiel sagen, wir haben jetzt eine Sache, die den Bundesstaat betrifft. Dann gehen sie in die Bundeshauptstadt, also in die Landeshauptstadt und machen dort einen Protest. Da haben sie dann 40.000 Leute. Und damit haben die jetzt quasi so eine Aktivistenreserve, auf die sie zugreifen können. Und das ist jetzt etwas, wo sie nutzen können. Und das aufzubauen dauert aber Jahre. Ne? Aber wie gesagt, du fängst die Leute müssen erstmal dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit haben. Wenn du jetzt auf die Straße gehst, Leute ansprichst, tu was für die Ukraine, gucken die dich an wie ein Auto. weil die damit nicht, die haben keinen Bezug. Erstens, weil die wissen gar nicht, das, was sie bewirken können. Die kennen ihre eigene Wirksamkeit gar nicht. Und es ist auch ein Problem, was ist zu abstrakt? Ja, die Ukraine, das ist irgendwie weit weg. Und das finde ich also interessant, was wir von den Amerikanern lernen können, ist, dass man erstmal konkrete Dinge sich
Aber
angucken
welche
muss.
konkreten Dinge? Also wenn ich hier so mein Umfeld beobachte, da geht es eher darum, dass alles so bleibt, wie es ist. Also es
Ja.
ist gar nicht so, dass sie irgendwas verhindern. Die wollen das behalten, so ihr gutes Leben. Die leben irgendwie alle gut. Die merken gar nichts in ihrem Alltag. Die gehen zur Arbeit wie immer. Die haben ihre Freizeitaktivitäten wie immer. Die fahren in Urlaub wie immer. Ja, und wie du sagst, so Ukraine, das ist weit weg und von irgendwelcher Desinformation merken die, glaube ich, auch nichts. Und ja, diese Betroffenheit ist nicht da. Also, wie können wir sowas für uns nutzen? Erstmal müssen die Leute ja erkennen, Mensch, hier, es geht um unsere Zukunft. Ja, es geht um meine Freiheit. Es geht um meinen Wohlstand. Und ja, da passieren ja jetzt konkrete Dinge in Amerika, weil Trump alles mögliche Chaos anrichtet, irgendwie Leute entlässt und ja, alles wird teurer wahrscheinlich. Ja, aber wie können wir das auf unser Land übertragen? Denn wenn erstmal hier Russland, was weiß ich, die AfD groß gemacht hat, diese neue Regierung zerplatzt ist, wir die AfD irgendwo sitzen haben und oder sogar noch viel schlimmer, ich weiß, irgendwelche Sabotageakte, müssen wir jetzt darauf warten, dass irgendwelche Sabotageakte passieren oder? Also ich bin auch manchmal ratlos.
Ja, ich kann dir jetzt ein Beispiel geben. Also wir haben das ja erlebt, als die Berichte rauskamen über dieses Geheimtreffen in Potsdam mit der Remigration. Die Reaktion war, was glaube ich auch keiner so erwartet hat, dass 1 Million Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind, spontan. Diese Proteste gegen rechts hatten einen großen Schwachpunkt. Also erstmal, die Leute haben das Gefühl gehabt, wir müssen ein Statement machen. Die Leute haben kapiert, diese Remigrationsgeschichte ist brandgefährlich für unser Land, weil es betrifft die Leute aus meinem direkten Umfeld, meine Freunde, also gerade jetzt hier in Westdeutschland haben wir ja viel Kontakt mit Menschen aus dem Ausland oder die aus dem Ausland stammen mit Migrationshintergrund. Das sind teilweise unsere Freunde, das sind unsere Kollegen, das sind unsere Nachbarn, wo wir ein Vertrauen aufgebaut haben. Und den Menschen hier in Westdeutschland, schwerpunktmäßig natürlich auch in Ostdeutschland, ist klar geworden, das ist jetzt eine echte Bedrohung, wenn diese Remigrationsgeschichte passiert. Das reißt unser Land auseinander. Und die Leute haben gespürt, wir müssen was tun. Und dann gab es irgendwo eine Demonstration gegen rechts in der Stadt und die Leute sind hingekommen, zu Tausenden. Und der Haken bei der Geschichte war nur, es war keine Aussage für etwas, sondern gegen etwas. Also gegen rechts ist ja noch keine Sache, was man eigentlich für ein Ziel verfolgt. Es ist nur eine Abwehr. Aber erstmal. Positiv ist ja dieser Impuls war da. Leute haben gesagt, ich muss was tun. Also sie haben etwas getan. Und jetzt ist aber der Punkt, dass wir, also das gibt diese Leute. Also es gibt 1 Million Leute in Deutschland, die in so einer Situation sofort sagen, ich gehe auf die Straße. Das ist erstmal toll. Das muss man erstmal auch
Ja.
verstehen und anerkennen. Aber jetzt ist der Punkt, wie kann man
Sind sie
das in
wieder nach
eine,
Hause gegangen und
dann war es vorbei. Wie kann man
ja.
das in eine Verstetigung reinbringen, dass man sagt, wir müssen was an diesen Themen tun. Und das heißt, das fehlt dir, da fehlen die Strukturen. Du hast recht. Wir haben jetzt diese Impulse nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel, was auch sehr interessant ist, du hast eben beschrieben, die meisten Leute sind irgendwie so gesettelt und sind eigentlich zufrieden mit ihrem Leben und haben jetzt nicht irgendwie diesen, sag mal, diesen Schmerz, dass irgendwas so ein Problem ist. Also wenn sie jetzt natürlich arbeitslos werden, wenn sie ihre Existenz verlieren, dann ist eher ein Punkt, wo dann was passiert. Haben wir ja auch gesehen bei Corona, dann sind sie dann eher auch, einige sind abgerutscht, die dann wirklich in der Corona-Zeit wegen Corona-Maßnahmen vielleicht ihre Firma verloren haben, weil sie nicht mehr arbeiten konnten und so. Aber das Interessante ist ja, dass gerade die Leute, die die AfD wählen, eigentlich nicht in der Notsituation sind. Die wählen ja nicht, weil sie gerade in der persönlichen Not sind, sondern wir haben in Ostdeutschland, das ist ja auch interessant, haben wir oft die Situation, dass Leute sagen, ja, mir persönlich geht es eigentlich gut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, den anderen geht es besser. Und das ist ungerecht und deswegen ist alles, dieses ganze System ist schlecht und diese ganze BRD ist schlecht. In der DDR war das alles viel gerechter, da waren wir alle gleich. Und aber wenn man sagt, ja, aber dir selbst, das sagt mir selber geht's gut, aber denen im Westen, denen geht's ja viel, viel besser. Und das ist so ein Problem, ne? Also klar, wir können natürlich jetzt warten, bis die Probleme in Deutschland so groß werden, dass die Leute irgendwie dann, sagen wir mal, diese Schmerzpunkte haben, dass sie dann sagen, jetzt werde ich aktiv. Aber das ist tatsächlich, es ist ein Problem auch der Kommunikation. Darüber haben wir ja auch mit Journalisten gesprochen, dass auch die Regierung lange Zeit uns nicht deutlich gesagt hat, dass zum Beispiel jetzt Ein klassisches Beispiel ist jetzt dieses Verbotsverfahren oder dieses, nein, Quatsch, also diese Einstufung der AfD, dass man das 2 Jahre unterm Deckel gehalten hat, dass man also eine Erkenntnisse hatte, die AfD ist eigentlich verfassungsfeindlich, aber wir machen es nicht an die Öffentlichkeit, weil das könnte ja irgendwie die Wahlen beeinflussen, das könnte irgendwie die Leute verunsichern. Und das ist auch, wir haben, es gibt die hervorragende Dokumentation in der ARD über die russische Sabotage. Es gab jetzt mehrere gute Dokumentationen, die das mit Bildbeweisen gezeigt haben, wie die russische Einflussoperationen in Deutschland Sabotage machen, die uns schaden. Und dann wird das aber auch unter dem Deckel gehalten. Es wird gesagt, da reden wir nicht drüber, wir wollen die Leute nicht verunsichern. Und dann kann, ja, was du sagst, kann nicht die Empörung kommen, dass die Leute sagen, verdammt nochmal, jetzt reicht es uns aber, wir wollen das nicht, wir wehren uns jetzt, wir gehen jetzt mal auf die Straße, es reicht es. Wir wollen nicht, dass mit dem Putin jetzt irgendwie verhandelt wird, für irgendeinen Quatsch verhandelt wird, sondern wir wollen, dass es endlich mal hier auch eine
Taten
Gegenreaktion
gibt.
kommt. Und das ist jetzt ein Punkt, also das sind jetzt auch Dinge, die wir in Zukunftsforum jetzt, was wir jetzt das nächste planen, dass wir auch nochmal diese Bedrohungen darstellen, dass wir einfach nochmal den Leuten klar machen, auch nochmal Argumente an die Hand geben, auch in der Kommunikation der eigenen Familie, im Kollegenkreis, dass man den Leuten, seinem Umfeld sagt, Leute, wir sind hier bedroht, das ist nicht irgendwie abstrakt, das ist nicht die Ukraine, das sind wir, das ist bei uns, das ist
Ich
hier
erlebe
passiert.
auch, dass ich dann höre, oh, du willst uns nur Angst machen und nein, das Gespräch darüber wird gemieden. Und ja, ich merke dann auch, es ärgert mich eigentlich. Es ärgert mich diese Dummheit im Grunde, diese, ja, nicht wahrhaben wollen, was hier passiert. Und ich denke, was kann ich machen? Podcast, Twitter, keine Ahnung, irgendwie zu Demos gehen. Und ich merke aber auch, es muss einfach breiter werden. Es reicht einfach nicht.
Also wir haben jetzt eine Grundsatzdebatte im Zukunftsforum, in dem Orga-Team. Und die ist auch, glaube ich, ganz interessant. Das kann man auch, glaube ich, mal hier ein bisschen transparent machen. Wir haben so die Frage, wer ist für uns das bessere Publikum? Sollten wir eher auf Multiplikatoren zielen? Sollten wir eher gezielt Multiplikatoren eintragen, die irgendwo in ihrer heimischen Umfeld eine Rolle spielen, die einen gewissen Status haben, die irgendwas, Leiter von einem Verein sind oder sowas? Dass wir die gezielt ansprechen, dass wir eher da unsere Zeit reinstecken, Multiplikatoren anzusprechen, oder sollten wir eher in die Breite gehen? Sollten wir eher Publikumsveranstaltungen machen, wo wir einfach eine niedrige Schwelle setzen und sagen, Leute aus dem Ort, wir gehen in irgendeinen Ort hin, sagen, Leute, kommt einfach mal her und wir nehmen euch mal mit. Das ist echt eine Frage, die haben wir noch nicht geklärt. Da sind wir tatsächlich jetzt auch noch in so einem Diskussionsprozess drin, weil es für beides gute Argumente gibt. Wir sind so ein bisschen, eigentlich, was wir machen wollen, ist, wir wollen Blaupausen liefern. Wir wollen eigentlich so eine Art White Papers liefern, wo wir unsere Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, aufschreiben, anderen zur Verfügung stellen, sagen, Leute, hier, so haben wir es gemacht, so kann man es machen, ihr könnt es vielleicht noch besser machen. Das sind unsere Erfahrungen, macht ihr das auch mal. Dann ist nämlich der Punkt, wenn du jetzt so eine Veranstaltung jetzt regional machst oder lokal in deiner Gemeinde, wo du jetzt wohnst, wenn du dort einfach mal dir einen Saal holst und sagst, wir reden jetzt mal hier über den Krieg, und wir reden mal über die Gefahren und wir reden, was wir tun können. Da muss man gucken, vielleicht interessiert es keinen. Aber ich glaube schon mittlerweile, dass die Leute doch mittlerweile sensibilisiert sind und sagen, okay, das interessiert mich mal, da gehe ich mal hin. Und dann
Ich
kann man
würde
das
das,
ja
ich habe das auch
diskutieren.
schon überlegt und dann, also hier bei uns im Dorf wahrscheinlich würde keiner kommen, außerdem wäre ich ganz alleine. Ich würde vielleicht in das nächste größere, in die nächste größere kleine Stadt gehen, aber ich bin alleine. Also ja, ich habe mich inzwischen auch gut informiert. Ich denke, ich könnte sogar so eine PowerPoint-Präsentation machen. Das wenn ich die Schranke, das ist Zeit, die ich da investieren müsste. Aber ich bräuchte vielleicht noch 2, 3 Leute, die das mit mir zusammen machen, mit denen ich mich besprechen könnte, weil so sitzt man alleine da und das würde mir auch helfen. Also hier, oh, die Biene-Alarm, die will da eine Veranstaltung machen und mal über diesen Krieg reden und das finden wir gut und aus der Umgebung hier irgendwie ein paar Leute, die sagen, ja, wir machen mit,
Genau.
wir helfen.
Genau. Und jetzt ist einfach die Kunst, wie findet man die Leute? Das ist jetzt wirklich,
Ja.
das ist echt ein Thema. Das habe ich jetzt auch gesehen. Nordrhein-Westfalen habe ich auch, ich habe da auch Monate kämpfen müssen, um mal Leute kennenzulernen, die auch Interesse daran haben, die dann bereit sind mitzumachen. Das ist natürlich echt so die erste Schwelle. Wenn man mal so 3 Leute hat, 4 Leute hat, dann kann man einfach losgehen und sagen, jetzt machen wir das mal. Und das Schöne ist ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit der Henne und mit dem Ei. Wenn du das jetzt einmal gemacht hast und da kommen nur 20 Leute hin. Und unter den 20 Leuten sind 5 Leute, die sagen, das ist total toll, dann seid ihr schon zu 8. Und dann geht schon viel mehr. Ne? Und das heißt, man muss einfach mal irgendwie, das ist wie so ein Schneeball, man muss ihn einfach mal ins Rollen bringen. Und Auch mit dem Risiko zu scheitern. Das ist das, also ich meine, das ist bei uns immer das Damoklesschwert darüber gewesen, dass das komplett in die Binsen geht. Dann ist es eben so. Da hat man aber nichts verloren. Also ich meine, du verlierst ja nichts. Du kannst ja im Prinzip dabei auch nur gewinnen. Wie gesagt, also da muss man jetzt wirklich mal rumhören. Was sind so Leute, wo man glaubt, Bekanntenkreis, Freundeskreis, die mitziehen würden? Oder jetzt eben über Twitter. Ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, vielleicht, dass wir in Hamburg mal so eine
Ja.
Aktion machen. Und dass man in Hamburg eben Leute zusammen, da kriegen wir jetzt schon ein paar Leute, wir haben, glaube ich, schon so ein paar Ideen, wir
Ja,
hatten ja auch schon mal
in
darüber
Hamburg gibt es ja Wilni, da sind schon ein paar Leute, ne? Wird auch so einen Workshop machen. Ich habe auch noch
gesprochen.
nie vorher einen
Genau.
Podcast gemacht.
Siehst du,
Ja,
genau. Und du
wie mache
hast
ich
es
denn
jetzt
einen
einfach
Podcast? Habe ich erst mal ein Buch gelesen.
bis ins
Ja.
kalte Wasser gesprungen und jetzt läuft es und läuft an und man macht und dann macht man Dinge
Ja,
falsch,
wird
macht andere
langsam
Dinge besser.
besser. Mit der Tonqualität habe ich manchmal Probleme gehabt, gar nicht mal so sehr bei mir. Bei dir ist es jetzt gut. Vielleicht haben dann Leute keine Lust, es anzuhören, wenn dann der Ton schlecht wird. Und naja, ich denke, wenn ich meinen kleinen Teil mache, ist es besser als nichts. Und wenn viele einen kleinen Teil machen, dann ist es eben in der Menge mehr.
Also wir haben uns so mal so angeguckt, es gibt ja schon viele Netzwerke. Es gibt Netzwerke für Demokratie, Förderung, alles Mögliche. Meine Kritik wäre daran, vieles ist zu bürokratisch, vieles ist zu sehr so von oben herab, ne, und so
Ja.
schon zu sehr durchstrukturiert. Also da können wir, glaube ich, von den USA lernen, von diesen US-Bewegungen, die das viel konkreter, also viel praktischer gemacht haben. Und was wirklich empfehlenswert ist, ist J.B. Pritzker. Das ist ein US-Gouverneur von den Demokraten, der sehr, sehr gute Reden gehalten hat. Und der hat da jetzt auch eine sehr interessante, eine tolle Rede gehalten. Also, weil er sagte auch, er hat ursprünglich nicht viel von Protesten gehalten. Also Demonstrationen, öffentliche Proteste hat er für Zeitverschwendung gehalten. Er hat gesagt, das bringt nichts. Und er sagt, mittlerweile ist er da völlig anderer Meinung. Er meint, jetzt in den USA muss das passieren. Es müssen die Leute auf die Straße, es muss Protest geben. Deutlich sichtbarer Protest, dass auch die Bevölkerung sieht, da ist ein großer Teil der Bevölkerung ist nicht damit einverstanden, was da gerade passiert. Auch jetzt dieses Entziehen des Geburtsrechts, das sind ja Kernelemente der US-Verfassung, die da jetzt in Frage gestellt werden. Und der hat das sehr schön beschrieben. Der hat dann beschrieben, dass der hat auch diese Geschichte beschrieben, dass also eine Frau einfach irgendeine Sache von Trump, die jetzt in den letzten Wochen passiert ist, die hat sie so geärgert, weil sie auch so davon betroffen war. Und die hat sich einfach in ihrem Ort, wo sie da wohnt, hat sich einfach an die meistbefahrene Straßenkreuzung gestellt mit einem Pappdeckel. Allein. Und
Toll,
hat sich
ne?
einfach da 3 Stunden hingestellt. Also wie du jetzt, ne? Alleine. Und dann hat sie da gestanden und da sind Autofahrer vorbeigefahren, haben sie völlig, das kennt man da ja auch nicht. Es ist auch nicht so üblich. Meine, die haben sie angeguckt und viele haben dann zustimmend Daumen hoch und haben gehupt. Und dann sind einige Leute sind dann ausgestiegen, haben sie mal gefragt, warum sie das macht. Und hat sie das erklärt, dann sagt sie, ja, das ist total, total guter Grund, finden wir auch total schlimm. Und dann sind so ein paar Leute sind dabei stehen geblieben. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt morgen nochmal. Und am nächsten Morgen waren die schon zu fünft. Und dann hatten sie schon, das war ganz nett, dann hatten sie schon einen Gegenprotest. Da war dann ein Trump-Anhänger, der hat sich auf die andere Straßenseite gestellt und hat dagegen gehalten. Und hat sie beschimpft und hat sie beleidigt. Und dann haben sie aber sich davon nicht beeindrucken lassen. Und danach, wie nach einer Stunde, ist er dann gekommen, dieser Trump-Fan, und hat sich dann entschuldigt für die Beleidigung. Und so, und dann sind sie in Diskussion gekommen. Und dann plötzlich, irgendwann waren die dann 30 und dann waren sie 100. Und dann ist daraus wirklich eine Bewegung entstanden. Das ist, hat J.B. Pritzker sehr schön geschildert,
Da muss ich mir auch
wie
nochmal
sowas funktioniert.
anhören. Das
Ich kann
Problem
dir
ist
auch noch
ja,
mal.
wenn so einer erstmal an der Macht ist, so ein Trump, dann ist es ja schwer, den wieder wegzukriegen. Wie kriegt man den jetzt wieder weg? Es wäre ja gut, wenn man verhindern würde, dass es so weit kommt. Sollten wir ja eigentlich aus der Geschichte gelernt haben. Aber offensichtlich haben viele die Geschichte schon wieder vergessen oder ja, war zu lange schön alles. Ich möchte nicht, dass es so weit kommt. Also ich möchte hier nicht unter russischen Einfluss kommen. Ich möchte auch nicht, dass die AfD hier ans Ruder kommt. Und ich fände es ganz gut, wenn wir es nicht so weit kommen lassen, dass so ein Trump hier bei uns das Sagen hat. Und das ist ja richtig schwer, den da jetzt wieder wegzukriegen. Der Mann bringt die ganze Welt durcheinander. Und die seine Hintermänner da. Ich meine, das war ja eine tolle Sendung, da Putins Helfer. Pflicht müsste es
Ja.
sein, in den
Ja.
Schulen, in den Unis, vor allen Dingen im Bundestag müsste dieser Film gezeigt werden und damit alle sehen, was da los ist.
Ja, das war auch ein, würde ich schon sagen, ein mutiger Beitrag. von Johannes Hanno. Also der ist ja eigentlich jetzt Asien-Korrespondent, der war ja lange Jahr US-Korrespondent, dass er gesagt hat, ich muss noch mal was über die USA machen. Und er ist ja auch einer, der wirklich vor Trump in aller Form gewarnt hat. Und viele haben ja noch gesagt, naja, so schlimm wird das nicht werden. Und der hat wirklich klar gewarnt davor. Und er hat ja recht behalten. Also das sind jetzt zum Beispiel die Leute, die wir auch für sehr wichtig halten. Also sind jetzt Journalisten, wo wir auch sagen, die brauchten noch viel mehr Gewicht in der Debatte, weil die einfach Fachkenntnis haben. Also ich meine, Johannes Hanno hat ja in diesem Beitrag wirklich tolle Leute auch als Kronzeugen gebracht, nämlich auch ehemalige Geheimdienstagenten, die jetzt auch nicht nur rausgeworfen wurden, sondern gegen die sogar Strafverfahren jetzt laufen und die ja auch klare Belege dann genannt haben. Und das ist eben, solche Journalisten brauchen wir auch, die einfach so ein Fachwissen haben, die einfach auch da wirklich mit harten Fakten agieren können. Und ja, also der Punkt
Er
ist
hat auch
jetzt
so eine
natürlich, glaube ich,
tolle Sendung gemacht, schon 2022. Das war für mich eigentlich auch so ein richtiger Aufrüttler im Auslandsjournal mit Timothy Snyder. So eine tolle Sendung auch. Und gesagt, ja, wir haben eine Prüfung zu bestehen. Und wenn wir diese Prüfung nicht bestehen, dann wird's böse.
also wir haben natürlich wir haben mehrere Probleme in Deutschland. Wir haben erstmal ein Problem, dieser Podcast, da müsst ihr vielleicht mal einen Podcast nochmal drüber machen, nämlich die russischen Einflussoperationen. Das große Problem ist, dass viele in Deutschland nicht begriffen haben, wie russische Einflussoperationen funktionieren. Der entscheidende Punkt bei den russischen Einflussoperationen ist, dass sie alle gesellschaftlichen Bereiche gezielt adressieren. Wir sehen jetzt nur, dass irgendwie, sagen wir mal, die AfD pro-russisch ist und wir sagen, ja klar, da sind jetzt die russischen Einflussagenten, die da in der in der AfD, da sieht man das, da weiß man, da gibt es diese Verbindungen, da gibt es Gelder, die fließen, da gibt es Kontakte und die sind dann da. Und wir sehen dann, okay, das sind jetzt Leute, die mit Russlandflagge rumschwenken. Was uns nicht klar ist, dass diese russischen Einflussoperationen alle gesellschaftlichen Gruppen angreifen, also auch Anhänger der Grünen, auch Anhänger der SPD, auch Anhänger der CDU werden von russischen Einflussoperationen angegriffen und manipuliert. Und was wird dir ein russischer Einflussagent, wird er dir erzählen? Er wird dir das erzählen, was du hören möchtest. Er wird dir genau das widerspiegeln, was du meinst. Er wird aber das, was du machst, verändern in einer Weise, dass das, was du tust, schädlich wird. Also er wird dich versuchen, unwirksam zu machen. Und wir müssen, also es gibt Zahlen von befreundeten Nachrichtendiensten, die sagen, es sind mindestens 9.000 russische hauptamtliche Einflussagenten in Deutschland, die in ihrer Aufgabe ist, nicht hier Anschläge oder Sabotage zu machen, sondern unsere Meinung zu manipulieren, uns zu spalten, unsere verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen so abzubiegen, umzubiegen, dass sie unwirksam werden, dass sie dummes Zeug machen. Also ich hatte ja jetzt mal so ein Thread geschrieben über diese Klimabewegung, die völlig derailed ist, die so extrem geworden sind in ihren Forderungen, die auch teilweise gesagt haben, wir fordern jetzt Klimaschutz so und so absolut. Und wenn die Bevölkerung da nicht mitmacht, dann muss man es durchsetzen, auch gegen den Willen der Mehrheit. Und das ist undemokratisch. Ich muss bei allem, was ich tue in Demokratie, immer versuchen, die Mehrheit zu überzeugen. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe die Wahrheit für mich gepachtet und ich fordere jetzt, das muss so sein und sonst geht die Welt unter und dann muss das jetzt so gemacht werden. Und das ist ein typisches Prozesse, wo eine gesellschaftliche Gruppe unwirksam wird. Denn das Ergebnis ist gewesen, dass diese Klimakleber komplett den Kontakt zur Bevölkerung verloren haben. Die haben sich komplett isoliert, die sind so dermaßen radikalisiert worden. Und das ist auch eine Gefahr, die wir zum Beispiel bei der Ukraine-Unterstützerbubble sehen. Wenn die Ukraine-Unterstützer in Deutschland zu radikale Forderungen stellen, dass eine Großteil der Bevölkerung sagt, das verstehen wir nicht, da gehen wir nicht mehr mit, dann verlieren die komplett die Wirkung in die Gesellschaft und sind verrückte Spinner, die irgendwo in der Ecke stehen. Und das ist etwas, was die Russen gerne unterstützen.
Die sind
Die Russen gehen gerne.
hochprofessionell. Die arbeiten,
Ja.
die werden bezahlt und sind hochprofessionell. Und wir sind solche Amateure. Wir versuchen dagegen anzukommen, machen Podcasts, schreiben irgendwelche Posts bei Twitter oder Blue Sky oder was weiß ich wo. Und diese Leute sind schon lange hier. Die sind schon lange, jahrelang am Wirken. Und jetzt kommen wir mit unseren kleinen Mitteln.
Und was eben der entscheidende Punkt ist, diese Einflussagenten sind super vernetzt. Die hier sind in die Wirtschaft vernetzt, sie sind in die Wissenschaft vernetzt und die sind vor allen Dingen in die Medien sehr gut vernetzt. Und die haben überall Kontakte, persönliche Kontakte und da gibt es Benefits und da gibt es irgendwelche Incentives, die gegeben werden. Und der entscheidende Punkt ist, und das ist, die greifen eben auch, und das müssen wir eben aufpassen, die greifen auch uns an und versuchen uns unwirksam zu machen, indem sie uns dazu bringen, Dinge zu machen, die dumm sind, die übertrieben sind, die zu extrem sind. Und das ist ganz, ganz schwierig, das auch mehr Menschen klarzumachen, wie das, also was Subversion ist. Also Subversion ist jetzt nicht, dass die uns jetzt irgendwie in der Form angreifen, dass irgendwie uns direkt schaden, sondern Subversion ist, dass sie uns dazu bringen, dass wir wirkungslos werden. Dass sie, also die Grundrichtung ist, dass sie schlechte Leute nach oben bringen und gute Leute nach unten.
Und mir ist es immer ganz wichtig, was dich als Bürger, du bist ja kein Experte, bist jetzt kein Osteuropa-Experte oder Politikwissenschaftler oder Politiker, sondern du bist ja auch ein so normaler Bürger. Und du gehörst ja zu denjenigen, die sich einbringen, die sich engagieren. Was motiviert dich oder was war für dich das Entscheidende, dass du gesagt hast, so, ich investiere jetzt so viel meiner privaten Zeit für diese Angelegenheit. Du hast ja auch einen ganz anderen Beruf.
Genau. Ja, es ist einfach so gewesen, tatsächlich 2014, als diese Annexion der Krim passierte, habe ich eine extreme Diskrepanz in der Berichterstattung erlebt. Es gab so die Hauptberichterstattung in den Hauptnachrichten, wo komplett die russische Narrative runtergebetet wurden. Das ist, kann man heute noch nachvollziehen. Das ist
Selbst der
irre, was.
Helmut Schmidt hat in der Zeit geschrieben, ja, die Krim ist ja eigentlich russisch.
Genau. Es gab dann aber im Deutschlandfunk zum Beispiel abends, spätabends um 10 Uhr, gab es Radiosendungen mit direkten Berichten aus der Ukraine, wo wirklich Reporter vor Ort waren, die das berichtet haben. Und die haben etwas völlig anderes erzählt. Und ich habe das so gehört und habe da 2014 angefangen, das stimmt was nicht. Und da wurde damals schon erklärt, dass Putin vorhatte, diesen gesamten Landkorridor vom Donbass bis zur Krim zu erobern, um eben die Ukraine abzuschneiden. Und das hatte natürlich, passte überhaupt nicht mit der offiziellen Erzählung, ja, die Krim sind irgendwie Russen und die Ostukraine sind Russen, das ist ein Bürgerkrieg, da treiben wir uns raus, die Ukraine ist ein gespaltenes Land. Da wurde damals beschrieben, diese Freiwilligenverbände, die sich in der Ostukraine gebildet haben, das ist ganz entscheidend, weil es wurde ja immer behauptet, in der Ostukraine, das sind alles Russen und Putin befreit die. Aber in der Ostukraine haben sich diese Azov ist eine. Sind ostukrainische Männer. Das sind keine Westukrainer. Das sind, es wurde ja immer, uns wurde erzählt, 2014, es sind in der Westukraine gibt es die Nationalisten, die ukrainischen Nationalisten, und in der Ostukraine sind Russen. Und die Nationalisten unterdrücken die Russen und die Russen wehren sich und da ist ein Bürgerkrieg entstanden. Aber interessant war, damals habe ich schon 2014 in diesen Radiodokumentationen haben die berichtet, dass das ostukrainische Männer waren, die sich gegen diese russische Invasion gewehrt haben. Und das passt ja überhaupt nicht zusammen. Dann habe ich damals angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass ein Großteil unserer offiziellen Berichterstattung nicht stimmte. Und das hat mich damals ziemlich irritiert und ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und es hat niemanden interessiert. Und das war wirklich so, und ich habe damals echt so einen Vertrauensbruch gehabt, weil ich gedacht habe, wie kann das sein? Und damals habe ich schon so angefangen, über diese Russland-Connection nachzudenken, aber ich habe halt nichts gefunden. Es waren nicht allgemeine Informationen darüber zu finden. Es war auch, dann kam diese Nord Stream-Debatte, das ging ja dann auch los. Und ich habe das mit Entsetzen gesehen und ich habe aber. Was ich im Hinterkopf behalten habe, von 2014, dass Putin vorhat, diesen Landkorridor, genau das, was jetzt besetzt ist, genau
Der will
diese
die ganze
besetzte Gebiete,
Schwarzmeerküste.
darum ging es schon 2014. Also genau das, was er jetzt hat. Also vom Donbass rüber, diese ganze Richtung Odessa, da wollte er hin. So.
Am
Und
liebsten bis nach Moldawien.
der entscheidende Punkt war jetzt, dass die Nord Stream 2-Debatte, die ist, da bin ich wach geworden. Weil die Nord Stream 2-Debatte eigentlich die Frage war, damals schon diskutiert wurde auch in Russland, dass diese Nord Stream 2-Pipeline überhaupt keinen wirtschaftlichen Sinn hat. Und es wurde bei uns gesagt, in der deutschen Debatte, Sigmar Gabriel und Angela Merkel, es ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Und es gab damals schon 2020, 2019, gab es russische Stimmen, die gesagt haben, es macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, weil was macht denn diese Pipeline? Das Gas, was da durchgeht, die Pipeline gibt es schon. Es wird durch Nord Stream 2 kein zusätzliches Gas fließen. Also kein Unternehmen der Welt würde für Milliarden Geld eine Pipeline bauen, die ich gar nicht brauche, weil ich ja die Pipelines schon habe. Und da war klar, es ist politisch gewollt. Und dann war die ganz einfache Überlegung, was kann der Zweck sein, politisch so eine Pipeline zu bauen? Na, ganz klar, ich will die Pipeline durch die Ukraine abschneiden. Warum will ich das? Weil ich Krieg führen will. Und für mich war im Prinzip 2021 sicher, hundertprozentig sicher, dass es Krieg geben wird, wenn die Pipeline fertig ist.
Also du
Und
warst nicht überrascht von diesem Krieg.
ich habe das allen Leuten, die ich damit, die Politiker, habe ich das erzählt, und die haben mich alle für verrückt erklärt.
Und jetzt
Niemals. Dann kamen wir in den Wahlkampf. Wahlkampf 2021. Und die einzigen Politiker, die das gesagt haben, waren die Grünen. Es gab damals dieses berühmte Triell mit Annalena Baerbock, die war ja
Ja, das
Kanzlerkandidatin,
erinnere ich auch, die Szene.
und Laschet und Scholz und, glaube ich, Lindner waren dabei, und die haben Baerbock ausgelacht. Die Baerbock hat gesagt, wenn ihr die Pipeline fertig baut, gibt es Krieg. Und das war genau der Gedanke, den ich vorher hatte. Und das war der erste Politiker, der das ausgesprochen hat, den
Er hat gesagt,
Gedanken.
es ist ein geopolitisches Projekt. Ich erinnere genau diese Formulierung.
Und da habe ich damals das erste Mal in meinem Leben die Grünen gewählt, weil ich gedacht habe, verdammte Scheiße, das ist so. Und es war mir hundertprozentig sicher, dass es diesen Krieg geben wird. Und als dann dieser Krieg passiert ist, habe ich gedacht, verdammte Scheiße, du, seit 2014 hast du deinen Alltag gelebt, du hast das im Kopf gehabt, du hast nichts gemacht. Jetzt musst du was tun. Und da habe ich hatte ein bisschen finanzielle Rücklagen und da habe ich mir wirklich mal zwei Sabbatical-Jahre genommen und habe die meiste Zeit habe ich tatsächlich Recherchen gemacht in den letzten 3 Jahren. Einfach zu verstehen, wie funktioniert Deutschland, wie funktionieren Medien, wie funktioniert Politik. Das war eigentlich mein Hauptthema.
Ja,
Und
also
jetzt
mir
möchte ich
geht es
diese Dinge
auch so,
weitergeben.
als ich, also ich habe eigentlich da 2022 gedacht, so ich muss jetzt lesen. Genau, ich muss jetzt recherchieren, ich muss jetzt erstmal ganz viel wissen. Und je mehr ich weiß, umso mehr fühle ich mich getrieben, was zu tun. Ich glaube, es hat tatsächlich auch was mit Wissen zu tun, wenn einem das so richtig bewusst wird, was hier geopolitisch für ein Spiel gespielt wird von Russland, dann kann man eigentlich nicht da sitzen und sagen, ist mir egal. Ja, es hat wirklich auch was mit Wissen zu tun und natürlich auch was mit Ethik oder mit einem moralischen Kompass, dass man sagt, nein, wir können doch die Welt nicht diesen Verbrechern überlassen. Das geht doch nicht.
Genau, und das ist eben das, wo wir dran arbeiten. Und da versuchen wir jetzt möglichst viele Leute an unserem Wissen teilhaben oder noch von anderen Leuten was dazuzulernen und uns auszutauschen. Das ist das, was wir machen. Du machst die Podcasts. Wir versuchen, diese Veranstaltungen zu machen. Wir können unser kleines Schärflein beitragen. Und ja, das versuchen wir weiter.
Das ist jetzt schon ein ziemlich gutes Ende. Ja, ich fand das alles total wichtig. Und ich finde es so wichtig, eine Sprache zu sprechen, die die Leute verstehen und die eine breite Bevölkerung anspricht. Wir Bürger können vielleicht eine Sprache sprechen, die andere Bürger auch verstehen, ohne studierte Historiker zu sein.
Ja, ich finde dein Motto gut, Bürger tun was dazu. Das ist
Ja,
das, was wir
genau.
machen.
Okay, danke, Peter. Ich habe mich gefreut.
Weiter viel Erfolg.